Wir sind von einem wunderbaren dänischen Inhaber hier in der Vision neu gegründet worden. Also das heißt, wir sind ganz nagelneu zu einem ganz wilden Zeitraum mit einer klaren Mission gestartet. Und ich muss auch da schmunzeln, die skandinavische Mission war, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen über Fertigteile und Elementierung mit einem natürlichen Produkt. Das war die Vision.
1998.
Mein Lieblingsbeispiel, wir haben noch nie die Kapazitätsgrenze, selbst in 2020 oder so, erreicht. Dann sieht man, was Industrie mit Vorfertigung eigentlich kann. Das Vergaberecht, das allgemeine Deutsche, hat das nicht so vorgesehen. Und deshalb gibt es bis heute, ob vom Holz-, Modulbau, systemischen, seriellen Bauen, halt Themen, die Kapazitäten sind häufig da, die Ideen sind da, aber man kriegt die Aufträge nicht so generiert, weil die alten Gedankengänge, Abläufe, die sich standardisiert haben, traditionell in eine andere Richtung laufen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir haben das Ziel, jedes Jahr 2300 Wohneinheiten herzustellen. Und wir waren noch nie an der Kapazitätsgrenze. Das Gespräch mit Anja Knoll ist mal wieder so eines. Spannend und fassungslos machend. Ich konnte mir in der Tingliff Elementfabrik von Anja erklären lassen, was da so aus Bleton gemacht wird. In aller Kürze Wandelemente. Genauso wie es zur Gründung des Unternehmens 1998 angedacht war. Ein nachhaltiges Produkt für bezahlbaren Wohnraum. Nochmal 1998. Die Mission ist heute noch dringlicher als damals, sagt Anja dazu. Dann kommt der Part, der mich sprachlos macht. Dass in Ausschreibungen schlanke Tragwerke eben nicht gehen, da in den Förderbedingungen beispielsweise die Statik bereits vorgegeben ist. Dass das Vergaberecht nicht gewerkeübergreifend funktioniert, auch heute noch nicht und auch absehbar nicht. Alte Schablonen passen nicht mehr, wenn es nach Anja geht, müssen Vergleichbarkeiten geschaffen und eine ganzheitliche Betrachtungsweise Vorrang bekommen. Aber der Mittelstand, so wie wir es sind, ist kaum noch sichtbar, hat keine Lobby. Anja schickt einen Appell an neues Denken und Zusammenarbeit über das Mikrofon. Unser Gespräch ging nach dem Podcast noch lange weiter auf dem Parkplatz. Der nächste Podcast mit Anja kommt also bestimmt. Aber jetzt erst einmal viel Spaß. Immobilieros Podcast heute in Altlandsberg. Ich habe vorhin schon auf dem Kirchturm zwei Störche gesehen und habe mich gefreut. Mir gegenüber sitzt Anja Knoll, Geschäftsführerin bei Tingliff. Mhm. Hallo, liebe Anja.
Hallo.
So, gleich zu Beginn, als ich hier reinkam, war ich erstmal auf Toilette. Da sieht man ganz, ganz viele Postkarten mit ganz vielen lustigen Sprüchen hängen. Wenn man zu deinem Büro hochsteigt, sieht man eine Wand mit ganz, ganz viel schönen unterschiedlichen Bildern. Deshalb auch jetzt mal ein ganz anderer Einstieg. Wie viele Deckenkerzen, Heißgetränke, Wohlfühlelemente braucht es, um offiziell Hücke zu sein?
Das ist toll. Erstens mal zu verraten, in einer männlichen Bauwelt, dass auf unseren Damentoiletten ganz viele Sprüche sind, das ist natürlich, kann zum Glück dann fast keiner nachvollziehen. Das ist unser geheimer Hücke-Ort sozusagen, ein Wohlfühlort. Hücke, ja, Hücke, wie viel Hücke in unserem Leben? Hücke ist ja so ein Gefühl, eine gewisse Aufmerksamkeit Dingen zu schenken. Und diese kleinen Dinge zu fühlen und dem nachzugehen. Und natürlich ist das hier vorhanden, weil wir uns mit Wohnen, Leben, mit Menschen beschäftigen. Und allein daher schließt sich für uns der Kreis, dass wir sagen, wir müssen ein bisschen hückeverrückt sein, weil wir sagen immer gerne Lebensträume, auch wenn es glatt im Rohbau nur Räume sind, weil wir die schaffen wollen. Und was machen die Menschen da drin? Am liebsten sich wohlfühlen und ein gutes Leben führen.
Also an alle Männer, das sind total schöne, lustige Sprüche im Klo.
Ja, wirklich.
So, also Hücke hatte ja auch mal so eine Hochphase, war ja mal so ein richtiger Hype. Du hast auch auf deinem Schreibtisch eine Kerze stehen, wo Hücke draufsteht. Ist das jetzt wirklich Achtsamkeit? Zieht ihr das hier knallhart durch oder ist das auch so ein PR-Mäntelchen?
Das ist es hat sich so aus der Kultur heraus ergeben, dass wir festgestellt haben, das eine war vor dem anderen da, Henne-Huhn-Ei-Diskussion. Und dieses Hücke-Feeling war hier schon immer vom Standort her. Denen bringen das ursprünglich auch mit. Die skandinavische Kultur ist etwas anders als die Deutsche, auch in der Führung, deutlich mehr Aufmerksamkeit in vielen Dingen, auch im sozialen Umgang miteinander, flache Hierarchien. Und das trifft in Deutschland auf den Boden, auf einen, sage ich mal, wohlgemeinten Boden der Präzision, der Strukturen. Und daher passt das sehr gut, dass Hücke und Aufmerksamkeit sich gar nicht so bedingen. Und ich glaube, dass mit der PR ist natürlich etwas, was im Marketing unserer heutigen Zeit immer irgendwie Hypes erlebt. Aber bei uns ist das etwas, was da ist, was einfach vorhanden ist, neben einer sachlichen Präzision eines Leichtbetonwerkes. Ne? Also schließt sich nicht aus, sich trotzdem wohlzufühlen.
Man merkt so ein bisschen die Schwingung, wenn man hier reinkommt. Es sind halt alle sehr fröhlich. Ich beobachtete hier vorhin zwei Herren, die irgendwie umräumten mit einer wirklich solchen Fröhlichkeit und auch, also so Freude einfach. Das sieht man ja selten. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr versucht das hier auch zu leben. Beschreib mal, was gibt so bestimmte Dinge? Also ihr seid, glaube ich, alle per Du, ne? Ja. Das ist auch so was Nordisches. Ja. Beschreib mal vielleicht noch so ein bisschen, wie ihr das lebt.
Wir leben es eigentlich darum, dass wir unsere Stärken kennen und die weiter ausbauen und uns nicht so stark auf die Schwächen als Miteinanders konzentrieren, eine hohe Toleranz haben. Und aufgrund dieser Konzentration auf das, was man gut gemacht hat, also mehr zu betrachten, was Gutes geht, dann natürlich auch die Fehlerkultur mit nachzieht, ne, dass man darüber reden kann. Und das ist halt einfach so ein Kreislauf, den man, wenn man klar sagt, man will sich wohlfühlen, ne, und einem guten Zusammenspiel in Teams, muss man sich eben auch über Fehler austauschen können, aber man muss auch Feste feiern können. Und wir vergessen ja oft das eine oder konzentrieren uns sehr verstärkt häufig auf das, was nicht ist, anstatt auf das, was ist. Und daher glaube ich, leben wir das und in der heutigen Zeit auch müssen wir immer mehr beweglich sein. Die Anforderungen, obwohl wir jetzt heute ja nur über ein Thema reden oder wir nur einen kleinen Teil des Marktes von Immobilien besetzen, ist es trotzdem vielseitig und verändert sich ständig. Und damit müssen die Menschen umgehen können. Und deshalb fällt es ihnen einfacher, auf ihren Stärken aufzubauen, sich dem Wandel zu stellen, als ihre Schwächen offensichtlich sein zu lassen. Das ist so ein bisschen das Thema.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon Immobilien erwähnt. Jetzt machen wir mal einen Cut und sagen mal, wie Hücke ist denn gerade die Immobilienbranche?
Du hast gelacht. Ich habe gedacht, als ich wusste, dass die Frage kommt, dass ich da sehr lachen werde. In dem Moment hatte ich jetzt gar nichts zu lachen. Und ich habe mir eigentlich überlegt, dass ich sage, puh, ich wollte eigentlich sagen, sie ist stürmisch statt kuschelig. Und irgendwie weiß ich gar nicht, ob sie nicht zwischen flau und stürmisch ist. Also das heißt, so richtig gemütlich ist es immer nicht. Also auch flaue Tage, milde Tage sind irgendwann mal langweilig. Ne? Und also von daher würde ich sagen, die Immobilienbranche ist zurzeit überhaupt nicht hügelig. Aber es ist ein Raum für Hücke sein. Denn aus einer Krise kommen wir eigentlich eher heraus, indem wir positiv und voller Mut sind. Daher sollte die Immobilienbranche sich den Kern Hügeligkeit, Authentizität, Stärke, Aufmerksamkeit bewahren. Also von daher würde ich sagen, ich wünsche sie mir hügelig, aber sie ist doch eher stürmisch.
Gut, dann gibt es jetzt, also hast du jetzt mal die Gesamteinschätzung gegeben, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Tinglev. Bevor wir jetzt darüber reden, was ihr macht, erzähl erst mal kurz so ein bisschen was über das Unternehmen.
Das gefällt mir sehr. wir sind tatsächlich der Zeitstrahl sagt 1998 und da muss ich auch mal so ein bisschen schmunzeln für mich, das durfte ich ja noch nicht miterleben, aber das war so ein Moment, wo vieles möglich war, deshalb ist es toll, dass wir heute den Podcast haben. Das ist auch wieder so ein Zeitpunkt, wo 2025 auch vieles möglich ist und wir sind von einem wunderbaren dänischen Inhaber hier in der Vision neu gegründet worden. Also das heißt, wir sind ganz nagelneu zu einem ganz wilden Zeitraum mit einer klaren Mission gestartet. Und ich muss auch da schmunzeln, die skandinavische Mission war, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen über Fertigteile und Elementierung mit einem natürlichen Produkt. Das war die Vision.
1998.
Und es ist auch so witzig, dass wir in 2025 jetzt zusammensitzen, wir zwei, und am Ende die Mission ja heute noch dringlicher ist, als sie damals war. Der Standort mit Berlin ja hervorragend gewählt, aus skandinavischer Sicht damals natürlich vielleicht etwas frühzeitiger angedacht. Aber die Aufgabe war frühzeitig erkannt und daran hat sich nichts geändert. Bezahlbar zu sein, wirtschaftlich zu sein, aber auch natürlich ressourcenschonend zu sein und da so ein Werk neu entstehen zu lassen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Dafür sind wir hier alle in Brandenburg sehr dankbar. Und das ist einfach unsere DNA und da kommen wir her.
Du bist seit wann hier?
Seit 2018 bin ich hier Geschäftsführer.
Okay, das ist ja auch schon eine ganze
Weile. Das ist ja auch schon eine Weile,
ja,
genau.
Ja, das ist, ja. So, jetzt hast du zu Tinglev was gesagt. Jetzt sag doch mal bitte was zu dem Werk. Also wie viele Angestellte hast du hier, was Produktionskennzahlen, keine Ahnung, worauf du Lust hast.
Worauf ich Lust habe, sehr gut. Also wir sind sehr stolz, wir sind knapp 100 Angestellte hier und man muss sich das so vorstellen von Statiker, Planung, also Planungskoordination, Service vom Umweltingenieur, der berät, also wir haben vorhin ja gerade kurz gesprochen, ESG, andere Themen, Zertifikate und so weiter, dass wir beraten, was bedeutet es einfach mit uns zu bauen. Dann über das Thema Produktion, also wir stellen wirklich Wandelemente her mit dem Personal. Wir haben eine eigene Logistik und wir haben eine eigene Montage. Das heißt, so schließt sich der Kreis, dass wir komplette Systemrohbauten mit unseren Wandelementen halt herstellen können. Das machen ungefähr 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns. Und dann, was haben wir noch? Wir haben das Ziel, immer im Jahr bis zu 2300 Wohneinheiten herstellen zu können. Und wenn man das mal so sieht, also mal so mein Lieblingsbeispiel, wir haben noch nie die Kapazitätsgrenze, selbst in 2020 oder so erreicht, dann sieht man, was Industrie mit Vorfertigung eigentlich kann. Ja, während im Lohnleistungssektor, in anderen Dingen, man ganz oft an Kapazitätsgrenzen kam, haben wir es in dieser ganzen Zeit noch nicht geschafft, bezahlbaren Wohnraum so auszulasten, dass der Skaleneffekt so ist, dass wir mal sagen hätten müssen, puch, das geht nicht. Wir haben bestimmt mal einen Monat dazwischen gehabt oder mal so Peaks, ja, wo man mal zwei Monate sagt, so, das ist jetzt zu viel. Aber noch nie so, dass man als Industrie nicht sagen könnte, man hätte das nicht steigern können. Und wenn man halt die Kurven sieht an Bedarf, dann sieht man halt, warum es notwendig ist, halt auch in vielen Dingen anders zu denken, als wir es vielleicht bisher gemacht haben, um auf Kapazitäten und Ressourcen zurückzugreifen, die einfach schon da sind. Was kann man noch über uns sagen? Wir sind halt in der Beratung sehr stark aktiv und das deutschlandweit. Natürlich hauptsächlich Norddeutschland, um das jetzt so zu sagen, weil das natürlich von der Entfernung von allen Themen
Berlin
am
aus.
Besten zu uns passt. Hauptschwergebiet ist Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Wir hoffen in Sachsen, Thüringen immer mehr zu wachsen, weil wir natürlich traditionell auf dem Weg nach Dänemark und wieder zurück natürlich den Norden gerne erobert haben.
Klar. So, jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid noch nie an eure Kapazitätsgrenzen gekommen, langfristig sozusagen. So, ihr macht das schon eine Weile, das haben wir vorher schon besprochen. Dann frage ich mich jetzt natürlich, warum kommt ihr denn nicht an eure Kapazitätsgrenzen? Ist das ein Erklärungsproblem? Ist das jetzt die allgemeine Krise, dass sowieso keiner mehr bauen will? Was ist es? Oder ist es eine Mischung aus allem? Was ist es denn?
Ja, das lässt sich sehr gut eigentlich beschreiben. Und es ist auch das Thema, in dem wir, glaube ich, allgemein feststecken. Es ist halt die Art, wie wir vergeben. Also die Vergabestruktur, die mal mündete aus den 90ern VBA-Vergabe in Einzelgewerken. Wenn man elementiert, vorgefertigt denkt, denkt man häufig gewerkeübergreifend. Das ist mein Lieblingswort. Also das ist einfach ein Thema, dass nicht alle Leistungen in Schablonen abgedeckt werden, wie es vielleicht auf der Baustelle transparent ist für eine, nennen wir es ja auch mal, Einkaufsmanagement, sage ich jetzt mal, Vorgehensweise. Alles auf Einzelne auszusourcen. Wir haben halt Elektro drin. Wir haben gegebenenfalls auch Fenster mit dabei. Also das heißt, das einzelne Element zu bewerten, ist sehr schwierig. Wenn wir jetzt auf öffentlichen Vergaberecht gehen, dann war es bis vor Jahren sehr unüblich, in Paketen oder gewerkeübergreifend überhaupt zu vergeben. Und daher waren wir immer auf private, vor allen Dingen auch Bauherren und Auftraggeber, Bauträger angewiesen, die halt sagen, nein, das ist viel wirtschaftlicher, gesamtheitlich zu denken. Ich habe dann 3 Monteure auf der Baustelle und die machen viel mehr Leistung in einer kürzeren Zeit. Deshalb will ich das so. Das Vergaberecht, das allgemeine Deutsche, hat das nicht so vorgesehen. Und deshalb gibt es bis heute, ob vom Holz-, Modulbau, systemischen, seriellen Bauen, halt Themen, die Kapazitäten sind häufig da, die Ideen sind da, aber man kriegt die Aufträge nicht so generiert, weil die alten Gedankengänge, Abläufe, die sich standardisiert haben, traditionell, in eine andere Richtung laufen und wir das mühselig wieder lernen müssen. Anfang der 90er gab es das noch, gab es ja auch Pauschalvergaben, auch öffentliche Handvergaben. Jetzt macht man das ja wieder in Rahmenverträgen und Ähnlichem, aber das ist ein sehr langsamer Prozess und häufig auch nur mit Pilotprojekten, sage ich mal, begleitet. Und kein Werk kann von einem Pilotprojekt leben.
Da hätte ich jetzt gleich eingekrätscht, weil du hast schon gesehen, ich habe gleich direkt Pilotprojekt, verdrehe ich direkt die Augen. Weil das ist natürlich auch sehr schön, wenn wir deutschlandweit irgendwie tausende von Pilotprojekten machen. Die Frage ist ja immer, was lernen wir daraus und was ändert sich danach? Und da habe ich immer so das Gefühl, nicht ganz so viel. Und ich hätte dich jetzt genau das nämlich gefragt, so ein Pilotprojekt. Das ist ja jetzt für euch auch nicht so einfach realisierbar, weil das ist ja nicht die große Stückzahl, die ihr dann braucht, oder?
Also wir sind da ja eh nicht beteiligt, weil wir für Leichtbeton, was wir machen, Hauptwerkspurisch gewalzten Plätung, gibt es gar keine Lobby. Also damit bin ich schon mal politisch nicht sichtbar. Und ich würde mal sagen, deshalb beschäftigen wir uns selber wenig mit Pilotprojekten.
Es könnte ja sein, ihr werdet eingeladen dazu.
Dazu sind wir zu kleiner Mittelstand und im Lobbyismus, muss man wirklich sagen, ist der Mittelstand in einer gewissen Größe, wie wir es sind, ja eigentlich kaum noch sichtbar. Und ja, mal vorsichtig mich ausdrücken, ohne jetzt irgendwas zu werten. Aber vielleicht ist es auch nicht mehr machbar, muss man jetzt auch mal so sagen. Wir legen da auch jetzt gar nicht, ich lege auf Pilotprojekte auch gar keinen Wert, weil mir das gar nichts bringt. Wir wollen mit unseren Kunden wachsen und Vertrauen wachsen. Und für unsere Kunden ist das größte Thema die Nichtvergleichbarkeit. Und man braucht halt eine Kompetenz, um den Kundennutzen zu bewerten. Deshalb würde ich weggehen vom Pilotprojekt. Weil am Ende wollen wir doch, was wäre auch hinter einem Pilotprojekt, steht ein Nutzen. Wenn da steht halt, ich möchte sehr viel Wohnfläche und ich möchte einen kleinen Preis, damit das sich Menschen zum Beispiel leisten können und soll trotzdem städtebaulich eine gute Architektur haben, weil ich es neben Rathaus hinstelle, weil das letzte Grundstück ist, was ich dafür habe und es soll auch ordentlich aussehen, dann muss ich doch am Markt gucken, wer bietet das ganzheitliche, günstigste Konzept. Ja, und nicht in dem Pilotprojekt festlegen, ich glaube, dass es ein Holzbau, dass es ein Modulbau oder dass es ein Mauerwerksbau kann. Sondern ich muss doch meine Aufgabe definieren, den Nutzen ganz klar, als Auftraggeber auch. Und dann wird die Industrie oder alle anderen, wenn sie sehr kompetent sind, eben auch auf dieses Ergebnis zuarbeiten. Und da glauben wir als Tinglev nun wieder, sonst gäbe es uns nicht über die Zeit, weil wir in keinerlei Ausschreibung an diesen, in ganz Deutschland nicht auftauchen, dass wir ein sehr, sehr hohes Potenzial haben, um das zu heben. Und dann wird doch ein Schuh draus. Wenn ich sage, ich will halt 1000 Quadratmeter Nutzfläche haben, ja, dann ist die Aufgabenstellung doch klar. Und dann können doch alle anderen schauen, wie sie das hinbekommen und nicht umgekehrt, dass ich in einem Pilotprojekt sage und glaube, mit dem Produkt könnte ich das erreichen. Dann kommt man ja auch immer in die Lage, dass irgendjemand behauptet, der hätte es günstiger, besser oder anders machen können.
Das Problem ist ja, wie hast du jetzt schon gesagt, die Vergleichbarkeit.
Ja.
Das ist ja, glaube ich, wirklich eines der Hauptprobleme.
Ja, und das ist auch das Hauptproblem. Und ich glaube, dass natürlich Pilotprojekte gebraucht werden für viele Produkte, die innovativ sind in Deutschland. Muss ich jetzt mal meine Lanze brechen, weil sie sonst gar keine Chance haben, überhaupt mal umgesetzt zu werden, weil so viele Hindernisse gesetzt werden für viele, wie ich finde, auch schöne Bauarten und Bauformen, die aber durch Bedenken und haben wir noch nie so gemacht, Traditionen, nicht Vergleichbarkeit, sonst gar nicht an den Start kommen. Und so können sie natürlich punkten, indem sie dann endlich beweisen können, was in ihnen steckt. Aber ich finde die Vorgehensweise schwierig, weil ich glaube, bei diesen Produkten ist genau das Gleiche. Gebe ich den Kundennutzen an, gewinnen die wahrscheinlich das? Schränke ich das nicht ein, indem ich Statiken schon in KS vorrechne oder in Mauerwerk oder in irgendwas? Dann bietet man es an und dann kann der Kunde doch entscheiden, ob die drei Prämissen oder fünf, die ihm wichtig sind, von dem oder jenen eingehalten werden. Und dann gäbe es schon eine unglaubliche Verschiebung in dem Ganzen. Und das sehen wir auch in der Statistik, dass in 2024, ich rede ja meistens über Wohnungsbau, ich hoffe, die Hörer verzeihen mir, das ist dort unser Marktschwerpunkt, aber dass man gesehen hat, dass das, was umgesetzt wurde im Wohnungsbau, aus der konventionell, bleiben wir jetzt mal im Massivbau, ne? Dass dort ein Rückgang im konventionellen Bauen von 25% war und bei uns in Fertigteilen deutlich geringer. Und dass der Preisanstieg, der in 24 war, beim konventionellen Bau bei, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, deutlich höher in Prozentzahl als bei uns war, aber ich weiß, im Fertigteilen nur 0,5. Das heißt, dort ist eine Volatierung dieser Probleme zu sehen. Vorfertigung ist deutlich träger, Vorfertigung ist deutlich kalkulierbarer. Es würde sich deutlich besser umsetzen. Das heißt, auch Vorfertigung und vorgefertigte Elemente sind in der Umsetzung weniger zurückgegangen und eingebrochen, weil sie halt bezahlbar waren oder realisierbarer waren als konventionelle, vielleicht auch hoffnungstragende Projekte. Und wenn man das offener lässt und natürlich frühzeitiger klar definiert, was will ich als Kunde, aber nicht bis Leistungsphase 4 geht, keine Genehmigung hat, wo dann ganz viele Kosten sind, dann würden sich Pilotprojekte aus meiner Sicht erübrigen, weil dann ein Wettbewerb stattfindet, der wiederum vergleichbar ist, nämlich an den Punkten des Nutzens und nicht an den Punkten, dass ich Rahmenbedingungen schon festgezurrt habe.
Lass uns aber mal ganz kurz, bevor wir da so reingehen, lass uns noch mal ganz kurz bitte darüber reden, was ihr hier macht. Blähbeton. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz gesagt. Erklär mal so ein bisschen.
Ja. Ich erkläre es mal so, wie ich es ganz oft erkläre, im Freundeskreis, also ganz allgemein. Und zwar sage ich immer, wenn man an die See geht, ne, und da schön im Sommer sein Handtuch ausschlägt und dann vielleicht in Wettbewerb mit Freunden geht und sagt, man will eine Burg bauen, dann sind wir halt die, die nicht ans Wasser gehen und unser Eimerchen so voll am Wasser mit dem nassen Sand befüllen, ne, schwer, nass und verdichtet. Das ist der klassische Beton. Ja, sondern wir sind die, die beim Handtuch bleiben, so das heißt trockene wegblasen und mit dem, wir nennen das halt erdfeuchten Beton, also mit diesem erdfeuchten Sand arbeiten. Und wenn man sich dann den Blähton vorstellt, dann ist das wie Muscheln dazwischen. Ich tue halt noch immer so in Lagen Muschelchen dazwischen, dann klopfe ich das fest. Wir klopfen halt nicht, wir walzen unser Eimerchen. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, dann muss man sich vorstellen, jetzt bauen wir im Wettkampf die Sanduhr. So kann ich mein Eimerchen schnell umdrehen. Der andere hat ein Problem, er muss Energie oder Dinge zuführen, dass er irgendwie schafft, oder muss eine komische, interessante Kleckerburg bauen. Aber wir werden es immer schaffen zu gewinnen, weil wir relativ schnell und einfach und luftig und porös sind. Und das ist das Prinzip von haufwerksporisch gewalzten Leichtbetonwänden.
Was für ein Ding?
Ja, ist toll. Ich lasse immer alle, das ist aber nur so ein Spaß. Haufwerksporig. Also muss ich halt vorstellen, da ist immer Luftzwickel drin. Das ist keine gefügedichte Oberfläche. Ja? Betone sind halt gefügedicht. Umschließen alles. Wir arbeiten nicht mit Hücke und Liebe, sondern mit Luft und Liebe. Also das heißt, sie sind deutlich leichter auch. Sie können aber kombiniert werden mit verschiedenen Betongüten. Also wir können auch den nassen Eimer an Stellen dazu bringen, wenn das statisch erforderlich ist, aber eben nur an den Stellen, wo es gebraucht wird. Und das ist das Prinzip, was wir hier tun. Und wir haben eben diesen Pleton dazwischen, weil Pletone oder Tone ist ein natürliches Produkt, wie aus dem Lehmbau auch bekannt, nur dass der halt gebrannt wird unter sehr hohen Temperaturen, 1200 Grad. Und dann wird er aufgebläht. Und ich kenne kaum ein Produkt, was mit Energiezugabe, auch wenn jetzt gleich alle wieder enorm wären, aber ich sage das mal, aus 1 Kubik wären fast 5 Kubik von diesem Pleton. Das heißt, diese Energie lohnt sich, weil wir aus einem Material, was wertvoll ist, einfach mehr Material bekommen. Und dieser Pleton hat halt einen Vorteil. Ich hoffe, einfach stoppen, wenn ich zu viel erzähle.
Nee, also ich bin ganz ehrfürchtig.
Um jetzt wieder auf unser Hücke-Thema zu kommen. Wir haben den fast alle zu Hause in Pflanzkübeln, im Garten. Ne? Also der speichert halt Feuchte, saugt die auf. Der ist sehr hart, ne? Daher kennt man den. Man hat ihn bei extensiver Begrünung, im Landschaftsbau. Große Speicher werden damit gemacht. Also wird nicht nur in unsere Wand verwendet, sondern überall. Aber er ist natürlich auch schimmelpilzabtötend, was sehr schön ist, wenn wir über kompaktes Wohnen und den Lüftungen und dem Problem reden. Er hat natürlich dadurch, dass er diese elastische Oberfläche hat, akustisch und im Schallschutz viel bessere Eigenschaften als andere Produkte auch auf der DIN nachgewiesen. Das heißt, wir können viel schlankere Wandkonstruktionen machen und trotzdem einen höheren Schallschutz gewährleisten. Er ist nicht brennbar. Und wie gesagt, klimatisch mit den Temperaturen erspeichert. Das heißt, die Gebäude bleiben halt länger im Winter warm, also konstanter, und im Sommer halt auch länger kühl, weil die gewalzte Oberfläche halt auch nicht so homogen ist. Sie nimmt halt Dinge auf. Und deshalb haben wir jetzt eine EBD, wo wir als erste einen negativen Treibhauseffekt haben, also ähnlich aus dem Holzbau, weil beim gefügedichten Beton bis nur 1 Zentimeter CO2 auch im Prozess aufgenommen werden kann. Bei uns ist das ja homogen für die gesamte Oberfläche, also gesamten Wandstärke halt. Und da sind wir ein bisschen stolz drauf, ohne dass wir hier irgendwas mehr tun, sondern wir haben natürlich mit Professor Thiene aus der Bundeswehruniversität, auch im Leichtbetonverband, sehr gerungen, um das Ganze mal nachweisen zu können. Und es ist einfach, ohne Energiezugabe bei uns wird mit den Maschinen einfach nur wie beim Kuchenbacken die Wände in die Form gebracht und gewalzt. Wir müssen die nicht trocknen, es kommt keine Energie dazu. Es ist ein ganz klares, da kommt dann wieder das Skandinavische dazu, natürliche Produkte und die deutsche Präzision. Ganz klar erklärbares einfach, ne? Und einfaches Produkt. Ja. Ist aber nicht nur im Ursprung skandinavisch, sondern in Deutschland hat man das in den 50er Jahren West wie Ost verwendet, indem man Mangel hatte, ne, aus der Geschichte heraus. Man hatte aber eins, man hatte ganz viel aus Krieg halt Recycling, man hatte aber keinen Stahl, man hatte halt keine Männer. Ne? Also das hat sich zum Glück wieder geändert. Aber wir haben ja jetzt auch wieder ein Fachkräfteproblem. Also man musste leichter bauen, man brauchte gute Bauphysikalien machen. Und da hat man Ost wie West im Leichtbeton gearbeitet. Also mal im Steine-Ziegelbereich, aber auch eben in Wandelemente-Bereich. Heute heißt das ressourcenschonend. Damals war es halt im Endeffekt aus einem Mangel heraus und ist in unserer, nennen wir es jetzt mal technisch hochindustrialisierten Zeit, wo wir ein viel von Dingen hatten und uns viel ausprobiert haben, sehr verloren gegangen. Also es ist nicht nur ein skandinavisches Produkt, nur die Skandinavier haben es konsequent weiter behalten. In ihrer Art noch verfeinert. Es ist natürlich
weiterentwickelt.
Auch,
ne?
Unsere Wände sind nicht mehr so wie in den 50ern. Aber es ist von der Tradition bei uns auch nicht unbekannt eigentlich. Man hat es nur irgendwie, würde man sagen, vergessen.
Das ist ja eigentlich schade. Weil eigentlich mit dem, was du jetzt alles aufgezählt hast, müsste ich ja hier bei dir vom Werk keinen Parkplatz bekommen und müsste die Schlange ja schon Kilometer weit draußen stehen sehen.
Das ist immer so die Frage, die ich dann immer kriege, aber das ist halt eben die, wir schreiben in Mauermaßen aus, wir schreiben nicht diskriminierend aus, so heißt das ja, indem wir gewisse Dinge vorgeben, die anscheinend nicht diskriminierend sind, dann würde ich halt sagen, wir im Leichtbeton werden diskriminiert, weil wir dann wie soll ich das sagen, oft stärkere Wände einsetzen müssen. Also gerade bei bezahlbarem Wohnraum tut uns das ganz oft weh, wenn statisch Dinge schon durchgerechnet sind. Wohnflächen sind definiert auf die Förderung. Wir dann feststellen, wir könnten schlankere Wände, kostengünstiger, also die ganze Tragwerk schlanker machen, dürfen wir das nicht mehr, weil wir ja aus den geförderten Wohnflächen rausfallen würden. Also wir müssen dann stärker anbieten. Das geht ja bis zur Bodenplatte weiter. Das geht auch den Holzmodulbauern. Das geht ja sehr vielen Produkten so. Und danach stehen hier nicht die Leute Schlange, weil dann auch Äpfel und Äpfel versucht werden zu vergleichen, die aber gar keine Äpfel sind. Ja, und wir haben das Problem, wir müssen dann dickere Wände anbieten, obwohl wir kostengünstigere, schlankere Wände haben, größere Transporte. Und das ist halt das, weshalb wir oft ein Problem haben. Wir müssen sehr frühzeitig rein. Dann kommen die Ängste der Partnerschaften, Bindungen. Das ist uns allen in Deutschland noch wieder fremd geworden. Das empfinden wir als ausgeliefert, obwohl wir alle wissen, mit Stammkunden oder Dingen geht man immer, wie soll ich sagen, sehr vorsichtig um, weil Vertrauen aufzubauen dauert sehr lange.
Also fehlt Vertrauen sozusagen und, auch an vielen Stellen.
Und das sind wir aber am Bau kaum gewohnt. Ich finde, wir sind in so einem Stadium, wie es mal die Automobilbranche war, mit den Zulieferern. Man hat immer so ein System von oben nach unten und dann wir wissen, was da passiert ist und wir wissen noch nicht mal, wie es ausgeht. Aber wir brauchen halt viel mehr Partnerschaften. In diesen Zeiten des Mangels, also dass wir Fachkräftemangel haben, in den Zeiten Materialmangel, Geldmangel, brauchen wir halt auch eine ganz neue Art des Denkens und der Zusammenarbeit, frühzeitige Teams, damit wir Wiederholungseffekte bekommen, Kostensicherheit bekommen, damit zum Beispiel eben der digitale Zwilling kein Trauma, sondern ein Traum wird, weil wir einmal die Arbeit machen, weil wir darauf zugreifen können, weil wir uns zuverlässig sehen können. Und was ich vorhin gesagt habe mit dem Baukostenspiegel oder aus den Indexen, dass ja auch die Preise in diesen Fertigteilen oder in der Vorfertigung sich nicht so bewegen, im Positiven wie im Negativen, wobei das Negative ja im Moment ja auch nicht wirklich stattfindet, weil irgendwo ist eine Deckelung, dass da ja wirklich nichts mehr geht, bei, nennen wir mal glatt, dem Produkt Wand oder Mauerwerk. Aber wir stellen halt fest, dass wir ein Umdenken brauchen, um am Ende ein wirtschaftliches, effizientes und auch, sage ich jetzt mal, architektonisch wertvolles Produkt, also Gebäude, zu erstellen. Aber wir haben die Möglichkeiten.
Aber ich komme jetzt nochmal drauf, es ist ja vollkommen absurd, wenn du sagst, ich kann jetzt alle Wände und auch den Fußboden irgendwie dünner machen, spare da Geld. Nochmal, müssten ja alle klatschend um dich rumhüpfen und sagen, prima, prima, prima. Und man hört das ja auch, hast du selber gesagt, Holzmodulbauer haben ja auch diese Probleme. Wie lösen wir denn den gordischen Knoten?
Also wir lösen ihn so peu à peu, weil zum Glück gibt es uns ja, also wir haben ja Kunden zum Glück, ich nenne sie manchmal Fans, passt ja vielleicht dann ein bisschen zu Hücke, ne? Also kuschelige Fans. Aber wir haben ja über Jahre, gerade im Eigenheimwohnungsbau, ich sage jetzt mal bewusst Fans gehabt, die Vorteile erkannt haben, schlanke Strukturen auf Bauunternehmensseite hatten, ein gutes, natürliches Produkt hatten, sehr schnell diese Eigenheime erstellen konnten, individuell und maßgeschneidert. Also es gibt ja Menschen, die das erkennen.
Und ihr habt dann aber nicht für Privatpersonen gebaut, sondern ihr habt für Unternehmen gearbeitet,
die mit uns
so Eigenheimsiedlungen...
Nee, das wäre mein Lieblings gewesen. Aber wir haben wirklich, das, nicht lachen, aber bei Oma Hörtschelchen, ich komme aus Sachsen deshalb, also bei der Oma
auch,
hinten,
nicht schlimm.
Bei der Oma hinten dran haben wir Eigenheime gesetzt. Wir hatten 30 Projekte am Schluss, die ganz individuell irgendwo in der dritten Reihe, also die man nicht mit Fertigteilen in Verbindung bringt, die Kompetenz haben wir, weil diese, ich sage jetzt mal 2000er B-Plan-Gebiete, die gibt es schon lange, also für uns jedenfalls nicht mehr so. Wir haben wirklich maßgeschneiderte, aber wir hatten Kunden, die mit Plätonwänden auch in die Werbung gegangen sind und gesagt haben, wenn du ein Eigenheim haben willst, und wohngesund leben willst, weil du das vielleicht deinen Enkel noch vererben willst, also über Generationen arbeiten willst mit dem Gebäude und das auch behalten willst, dann bau es einmal richtig, robust und langlebig und dann bau es mit Bleton.
Das würde ja aber bedeuten, wir haben ja vorhin über Stückzahlen gesprochen. Da hast du ja jetzt nochmal eine neue Flanke aufgemacht, indem du sagst, wir sind auch in der Lage, das ganz individuell anzupassen.
Das ist ja immer so das Problem, was das Vorurteil ist. Am Bau behaupten wir immer oder tun sehr stark uns dahinter verstecken, dass wir sagen, weil es individuell ist, müssen wir planbegleitend, keine Ahnung, bauen. Das ist ja das größte Problem und der größte Geldkostenfresser, den wir überhaupt haben. Also es sind einfach Kosten, die entstehen, die aber bezahlt werden müssen, die aber niemand nützen, sondern noch die Fehlerquote erhöhen. Aber Individualität ist ja nicht baubegleitend, es ist nur stümperhaft. Da bin ich sehr deutlich. Ja, weil wir brauchen auch jemand, der mauert, der will wissen, was er nächste Woche mauert. Und dann will er sich dann, wenn er effizient und wirtschaftlich sein will, will er sich darauf vorbereiten und dann zieht er das durch mit den Leuten. Das ist nicht so, dass er dann guckt und sagt, ja schön, heute das, an der Stelle morgen das. Das ist keine Effizienz, da kommen wir nicht auf Leistung. Das heißt, wir müssen in den Strukturen bleiben und auch die, die am Ende, und das ist ja immer das erste Argument kommt, die das erwerben, müssen einen Zeitstrahl bekommen. Und das machen sie bei der Autobestellung schon seit, weiß ich nicht, 30 Jahren. Und im Osten war es ja noch schlimmer, dass sie 17 Jahre gewartet haben auf ihr Auto. Aber uns ist doch klar, dass wenn ich etwas bestelle beim Auto und erst nach der Bestellung feststelle, oh, ich will eine Anhängerkupplung oder mir fällt jetzt die Farbe Gelb doch besser, dann kostet es ein Schweinegeld. Und warum sollte das beim Handwerk anders sein? Und daher ist dieses Umdenken in der Professionalität, was ist in den Leistungsphasen, was ist in einer 4 an Schnitten, an Dingen zu bringen, was will ich denn machen, eine ganz andere Geschichte als individuell, das ist einfach nur professionell. Und wir hier, seriell oder Vorfertiger, können herstellen, was man will in dem Prozess, wir optimieren den Prozess. Wir optimieren nicht, dass wir dem Architekten sagen, ich möchte jetzt kein, oh, jetzt sagst du das auch noch, rundes Fenster oder so. mir fiel jetzt aber nichts anderes ein, nicht lachen. Sondern wir wissen in dem Prozess, dass dort ein rundes Fenster kommt und wir können optimieren, dass das nicht mehr Geld kostet als so und so. Und dann macht das doch Spaß. Und so ticken wir. Und das ist das Vorurteil, was man vermischt mit DDR-Plattenbau. Und seriell, deshalb finde ich die Begrifflichkeit seriell komplett falsch. Es ist ein systemisches Bauen. Mir würde schon helfen, wenn man sagt industriell, weil wir sind vielleicht erstmal in der Industrialisierung im Bau angekommen. Und vielleicht, und das wäre noch toller, wenn wir irgendwann in Modul und dann in Serien kommen, aber das sehe ich erst in sehr vielen Jahren, wenn das Umdenken stattgefunden hat. Jetzt ist es erstmal daran, systemisch vorgefertigt elementiert zu denken. Immer von der Baustelle, die ich total gerne den Montageplatz nenne. Wenn wir in Montageplätzen denken und anfangen, sie als Montage zu sehen, dann bekommt das für jeden einen ganz anderen Drive, weil ich Bestellzeiten habe, dass es angeliefert werden muss und dann rechnet sich daraus eine gewisse Professionalität zurück. Das geht niemals zulasten der Individualität.
Gut. Also ich merke schon, wir haben uns ja vorhin schon verabredet zum Wein trinken. Da gibt's dann noch einen launigen Nachschlag-Podcast.
Ja, ja.
Liebe Anja, jetzt zum Schluss, was ist denn für dich Hücke? Für dich ganz persönlich?
Für mich ist Hücke ein Morgen, da gebe ich auch zu, in dem ich mal nicht so zeitig aufstehen muss wie sonst. Das ist schon allein das ist Hücke, mit einem selbstgemachten Frühstück. Und in einem Sonnenstrahl, so ein bisschen, dass es ein schöner Tag ist. Der Zeit, ich lese total gerne die Zeit als Zeitschrift. Darf man das überhaupt sagen in so einem Podcast?
Doch, aber darf man.
Und in Papierform, als altmodischer Mensch immer noch. Und
ich dann, lese auch in Papierform.
Und dann ein Mensch neben mir, mit dem ich vielleicht sogar schweigen kann. Und das gibt mir ein unglaubliches Hücke-Gefühl. Und das ist ein großes Glück.
Das ist ein, finde ich, sehr schöner Ausstieg aus diesem Podcast, auf das sich alle ein bisschen hückelig fühlen, wenn ja, genau. Sie den jetzt gehört haben. Und wir sind dann nochmal verabredet und wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Liebe Anja.
Den nennen wir aber Nachtschwärmer oder so.
Ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch.
Danke dir.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.